Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Waldsterben 2.0. Unter den Wipfeln ist keine Ruhe. Ein Feature von Nora Bauer.
Für mich ist Wald wie so ein natürlicher Tempel, habe ich gemerkt.
Der Wald zwingt mich loszulassen, wenn ich da eine Runde bin. Und brauche ein bisschen, um aus diesen ganzen Maschinen auszusteigen.
Also so Wald, Luft und Bäume, diese natürliche Stille, die es da gibt. Also diese ganze Atmosphäre dort.
Weil dort eigentlich das Tempo ein anderes ist, was nicht der Mensch macht und nicht die Maschinerie und nicht die künstliche Intelligenz.
Für mich ist Wald was ganz Wichtiges.
Wald ist so ein bisschen wie eine Utopie.
Noch im Mittelalter galt der Wald als Ort der Raubritter, der Überfälle, der Gefahren für Leib und Leben. Aber spätestens mit Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Epoche der Romantik die Aufklärung ablöste, kehrte die Sehnsucht der Menschen zurück zur Natur, als Ausdruck einer Trennungserfahrung, die sich während der Industrialisierung noch vertiefte.
Der Freischütz und solche Sachen, das ist natürlich alles nur denkbar mit dem Wald, aber auch die Lyrik von Josef von Eichendorff.
Hier. In Waldes stiller Klause, Herz, geh endlich auch zur Ruhe.
Die wird von den Deutschen für etwas Schönes gehalten, aber da steckt also ein ganz tiefer politischer Hintergrund dahinter.
Theodor Adorno schrieb über den Freischütz:
Mit größerem Recht als die Meistersinger gilt der Freischütz als die deutsche Nationaloper. Denn das deutsche Element setzt sich darin nicht als solches, kompromittiert sich nicht durch nationalistische Gesinnung. Man wird dabei nicht zuerst an den Wald denken dürfen.
Und Elias Canetti schrieb in Masse und Macht:
Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer. Es war der marschierende Wald. In keinem modernen Lande der Welt ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in Deutschland. Das Rigide und Parallele der aufrecht stehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das Herz der Deutschen mit tiefer, geheimnisvoller Freude.
Das wird zum Erfolg des Freischütz in der Zeit des Vormärz sicher beigetragen haben.
Alles geht zu seiner Ruhe. Wald und Welt versausen.
Der Wald wurde zum Sehnsuchtsort. Zur Metapher einer heilen Welt. Die Dichter, Maler und Komponisten schufen ein Bild vom Wald, das in den Zeiten der großen Umbrüche, von der Französischen Revolution über das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation bis zu den Befreiungskriegen gegen Napoleon Schutz und Orientierung bieten sollte.
Es war dann so, dass die Menschen natürlich das auch vielleicht nicht gut fanden, dass man da überall Fichten gepflanzt hat. Und dann hat man aber gesagt, in der Zeit um 1800, als Napoleon im Land war, man solle Bäume an der Grenze zu Frankreich pflanzen. Das hat der Turnvater Jahn, der hat das gesagt. Und das hat man deswegen gesagt, weil man immer davon ausging, dass die Römer Germanien nicht erobern konnten, weil es dicht bewaldet war. Und dann hat man vor allem an der Grenze zu Frankreich Wälder gepflanzt.
Hans-Jörg Küster ist Professor für Pflanzenökologie an der Leibniz-Universität Hannover. Das, erklärt er, sei der politische Hintergrund des Aufforstens mit schnell wachsenden Nadelholz-Reinbeständen. Solche Reinbestände machen heute im Klimawandel dem Wald das Leben schwer. Im vergangenen Jahr gingen Schreckensmeldungen durch die deutschen Medien. Dem deutschen Wald gehe es schlecht. Trockenheit, Waldbrände, Borkenkäfer setzten ihm zu. Jeder siebte Baum sei schon tot. Eine aktualisierte Meldung schaffte es trotz Corona-Krise noch in die Tagesthemen im Februar dieses Jahres.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Die deutschen Wälder sind in einem schlechteren Zustand als bisher angenommen. Hauptgründe sind laut Bundesagrarministerium Stürme, Borkenkäfer und die Dürre im Jahr 2018. Demnach müssen nun 245.000 statt 180.000 Hektar aufgeforstet werden. Eine Fläche fast so groß wie das Saarland. Bund und Länder haben dafür bislang knapp 800 Millionen Euro eingeplant. Umweltverbände fordern eine Abkehr von schnell wachsenden Monokulturen, die besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels sind.
Das kann natürlich an der Witterung liegen, aber die Witterung war nicht so schlecht überall. Es gab einige Regionen, da war es sehr trocken in letzter Zeit. Das war aber auch nicht in jeder Region. Die Schäden in den Wäldern haben eigentlich andere Ursachen. Da kommt die Trockenheit natürlich dazu. Aber es ist vor allem erstmal sehr wichtig, dass die Fichten, die überall mal künstlich gepflanzt worden sind, die werden nun zum ersten Mal alt. Das heißt, sie haben eine Borke, die nicht mehr so sehr stark unter Spannung steht. Und dann kommt der Borkenkäfer und legt dort seine Eier hinein. Das macht er nicht bei jungen Fichten, aber bei alten Fichten macht er das. Und dann sterben die ab.
Der Fichtenwald hier, der ist ungefähr so 70 Jahre alt, also wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich aufgeforstet. Ja, hier sieht man das eigentlich ganz schön. Das ist einerseits hier eine Fichte, die ist vom Sturm jetzt im Februar geworfen worden, so wie das aussieht, also wirklich frisch. Dann dahinter sehen wir noch ältere Wurzelstöcke. Ich schätze mal, im Orkan Friederike sind diese Fichten umgefallen. Und dann sieht man hier ganz deutlich, die noch stehenden Fichten, die sind vom Borkenkäfer befallen worden. Sicherlich im Spätsommer letzten Jahres.
Matthias Aßmann ist studierter Förster und bei den niedersächsischen Landesforsten als Unternehmenssprecher und gleichzeitig als Sachgebietsleiter für Waldbau, Zertifizierung und Jagd beschäftigt.
Die Rinde ist da teilweise noch drauf, teilweise blättert sie schon ab. Der Specht, sieht man, ist daran zugange und versucht da die Borkenkäferentwicklungsstadien herauszupicken, um sie zu fressen. Aber klar ist eben auch, dass diese Fichte eben abgestorben ist. Also man sieht aufgrund der großen Rindenverletzungen, die ja stammumgreifend sind, also die hat keine Rinde mehr. Der Borkenkäfer frisst in der für den Baum wichtigen Nährschicht sozusagen, in der die Nährstoffe fließen. Das ist an der Stelle da unterbrochen und da wird die Fichte sich nicht gegen wehren können oder die ist eben tot.
Noch trägt der Baum eine grüne Nadelkrone.
Ja, es ist oben noch nicht ganz angekommen.
Aus der Webseite des Naturschutzbundes Deutschland, NABU. Zahlen und Fakten zum Wald in Deutschland. Deutschland ist von Natur aus ein Land der Laubwälder, insbesondere der Buche. Erst nachdem der Holzhunger des Menschen auf großen Flächen zu Waldverwüstungen geführt hatte, wandelte sich dieses Bild im Zuge der Wiederaufforstungen grundlegend zugunsten der Nadelbäume, vorrangig der Fichte und Kiefer. Die Verteilung der Baumarten entspricht heute also nicht mehr der natürlichen Verteilung.
Ursprünglich sah diese natürliche Verteilung so aus, dass nur 1% der Landfläche in Deutschland von reinen Nadelwäldern bedeckt gewesen war. Heute sind es rund 60%, ein Drittel davon Fichten. Die Fichte wurde, weil sie schnell wächst, leicht zu ernten ist und ihr Holz vielseitig verwendet werden kann, lange Zeit der deutsche Brotbaum genannt. Inzwischen ist sie, wie auch die anderen Nadelhölzer, vom Klimawandel besonders gefordert.
Das ist natürlich eine lange, lange Entwicklung, die aufs 19. Jahrhundert zurückgeht, wo man dann diese Monokulturen eben vor allem geschaffen hat. Das ist auch ein gewisses Ordnungsprinzip. Man hat da sich nicht die Mühe gegeben, dann mal eine Eiche zu nehmen oder mal eine Buche. Oder das wusste man ja auch gar nicht, wie die sich so insgesamt dann entwickeln würden. Sondern es ging da einfach darum, wir brauchen Wald. Und dann hat man so eine kleine Fichte neben die kleine Fichte gesetzt.
Erst seit wenigen Jahren wird dieses Ordnungsprinzip wenigstens mancherorts in Frage gestellt. Die niedersächsischen Landesforsten zum Beispiel zeichnet ein Programm aus, das sich Löwe nennt. Es beruht auf einem Kompromiss zwischen Nutzern und Schützern des Waldes. Als Präsident des Niedersächsischen Heimatbundes, der als Umweltverband anerkannt ist, war Hans-Jörg Köster bei der Findung dieses Kompromisses dabei.
Das ist in Niedersachsen eine Weiterführung dieses Nachhaltigkeitsgedankens. Das heißt, Löwe steht für langfristige ökologische Waldentwicklung. In einem sogenannten niedersächsischen Waldgipfel, da haben sich alle Förster alle Waldnutzer, also die Sägereibesitzer zum Beispiel, und Naturschutzvereinigungen zusammengesetzt und haben ein gemeinsames Papier unterzeichnet. So wollen wir, dass der Wald in Zukunft behandelt wird, und zwar unter Führung der niedersächsischen Landesforsten, weil das die Experten sind.
Also man sieht hier schön die Spuren des Löwe-Programms. Das machen wir seit ungefähr 30 Jahren in den Landesforsten. Und das zeigt sich hier unter den alten Fichten, die jetzt ungefähr 70 Jahre alt sind, sind Buchen gepflanzt worden vor ungefähr 15 Jahren, um eben diesen ehemals reinen Fichtenwald in einen Mischwald zu entwickeln. Und neben den Buchen haben sich von alleine noch ein paar Mischgehölze eingefunden. Also hier stehen Birken rum, Ebereschen, Weiden, die von alleine gekommen sind, also durch einen natürlichen Anflug.
Wir wollen das Holz ja auch nutzen, wir wollen den Wald nutzen, wir wollen immer ökologische, ökonomische Aspekte sehen im Wald, und es müssen auch soziale Zwecke erfüllt werden. Das wird eigentlich heute auch unter Nachhaltigkeit ja verstanden.
Die Jahre 2018 und 2019 waren das zweitwärmste und das wärmste Jahr Deutschlands seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Jahresmitteltemperaturen wie 2019 wären den Modellen der Klimaforscher zufolge eigentlich erst um 2050 zu erwarten gewesen. 2018 und 2019 waren in Deutschland aber auch extrem trocken. Zwischen November 2017 und Dezember 2019 fielen im Mittel 355 mm Niederschlag weniger als normal. Ein halber Jahresniederschlag fehlte. Die Böden sind bis in tiefere Schichten ausgetrocknet. Grundwasserdürre und Niedrigwasser in den Flüssen sind die Folge. Die Wetterextreme gehen an den Bäumen, auch in den niedersächsischen Landesforsten, trotz Löwe-Programm nicht spurlos vorüber.
Das, was wir jetzt eben sehen und was eben auch die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, ist, dass diese Fichten, die hier oben drüber stehen, viel schneller absterben oder einfach aufgrund der natürlichen Bedingungen absterben. Das heißt, sie leiden unter der Dürre, werden dann sehr anfällig für den Befall durch Borkenkäfer. Der Sturm bricht sie um oder wirft sie um, sodass diese Buchen diesen Schirm, wie wir Förster das nennen, den Schutz dieser alten Fichten, jetzt vorzeitig verlieren.
Und das hat natürlich auch wieder Folgen für die kleinen Buchen.
Wenn sie jünger sind, sind die Buchen eben auf den Schutz der alten Fichten angewiesen. Das heißt, die jungen Buchen brauchen nur einen Halbschatten, um gut zu wachsen. Und gleichzeitig schützt dieser Schirm aus alten Fichten, der da drüber steht, die Buchen eben auch vor Frost zum Beispiel. Und wenn dieser Schirm dann eben vorzeitig verloren geht, dadurch, dass die Fichten vom Borkenkäfer befallen werden oder umgeworfen werden, entwickeln die Buchen sich schlecht. Teilweise sterben sie ab, aber überwiegend entwickeln sie sich sehr schlecht, so dass sie von der Form her nicht so wachsen, dass man aus deren Holz irgendwann mal zum Beispiel ein Möbelstück machen könnte.
Ökologisch sind Nadelholzreinbestände weitgehend wertlos. Sie führen zu einer Versauerung der Böden und schädigen das Grundwasser. Zudem leiden sie besonders unter allen Faktoren, die der Klimawandel uns aktuell beschert: Wind- und Schneewurf, Trockenheit und Waldbrand, Insekten wie den Borkenkäfer, begünstigt von den Hitzewellen in 2018 und 2019 in 3 statt nur in 2 Generationen pro Jahr. Nur die Fichte wird davon befallen. Und nur die Kiefer brennt.
Das hat mal jemand versucht, eine Eiche in Brand zu stecken. Der hat es nur mit Benzin geschafft. Vor allem im Frühjahr sind die Kiefern sehr trocken. Und es liegen die trockenen Kiefernadeln und das trockene Gras vom Vorjahr. Das liegt alles noch am Boden herum. Und das trocknet immer weiter aus. Und wenn da also irgendwie ein Funken hineinfährt, dann brennt das gleich wahnsinnig. Das gehört aber zu den natürlichen Prozessen dazu in einem Kiefernwald. Die nimmt man auch gerne so im offenen Kamin. Das duftet so schön und so. Ja, und da ist ziemlich viel Harz drin und die sind sehr trocken. Und die sind eigentlich die einzigen Baumarten, die bei uns brennen.
Aus der Webseite des Umweltbundesamtes, Juli 2019. Eine Fläche von 2349 Hektar war 2018 von Waldbränden betroffen. Das ist die größte Fläche seit 26 Jahren. Die lange Trockenheit der Sommermonate und Fahrlässigkeit sind die Hauptursachen für das außergewöhnliche Waldbrandjahr. Neben der Witterung ist auch der Waldbestand von Bedeutung. Besonders jüngere und lichte Nadelwälder mit dichtem Unterwuchs und üppiger Bodenvegetation sind stark waldbrandgefährdet. Der Umbau von Nadelbaummonokulturen in mehrschichtige Mischwälder mit hohem Laubholzanteil ist somit weiterhin auch ein wesentlicher Ansatz zum vorbeugenden Schutz vor Waldbränden.
Ungefähr die Hälfte des Waldes in Deutschland ist derzeit im Privatbesitz. Entsprechend hoch ist der Verlust durch Waldbrände und Borkenkäfer in privaten Forsten.
Naja, das aber liegt ja zum einen an der Besitzstruktur und auch in der Situation, was ich jetzt sagte, das heißt jetzt Nachkriegsaufforstung oder privatwirtschaftliches Interesse. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir einen hohen Anteil an Kleinprivatwäldern haben oder überhaupt Privatwäldern, die natürlich schlichtweg dann auch nadelholzorientiert sind.
Andreas Bolte leitet das Institut für Waldökosysteme im Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei, das aus 14 Fachinstituten besteht und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstellt ist.
Wenn man sich das mal anschaut, wo das Holz verwendet wird, dann kann man sagen, dass also Bauholz, langlebige Holzprodukte, der weit, weit überwiegende Anteil aus dem Nadelholzsektor kommt und Buche eigentlich fast vollständig in Richtung Energieholz geht. Und entsprechend sind natürlich auch dann die Preise. Aber das im Grunde eigentlich vom Privatwaldbesitzer sich von dem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt her Nadelholz deutlich mehr lohnt als Laubholz. Der wirtschaftliche Ertrag im Wald, was ich zum Teil auch sehr stark bedauere, liegt immer noch am Nadelholzanteil.
Das ist auch keine neue Erkenntnis, dass Nadelholzreihenbestände, also welche, wo viele Kiefern nebeneinander wachsen, ohne gemischt zu werden, wo auf dem Boden überwiegend nur Gras wächst, dass das deutlich leichter brennt als ein gemischter Wald, in dem viele unterschiedlich große Bäume verschiedener Baumarten nebeneinander wachsen.
Wenn nur eine Baumart gepflanzt wurde, ist immer gleich der ganze Wald verloren.
Das ist ja eher so ein fortschreitender Prozess. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, hier im Anschluss an die Fläche, die wir hier sehen, stehen zwar noch so ein paar Lärchen und Fichten da hinten, alte. Es ist nicht gesagt, dass die im August da auch noch stehen. Also das kann sein, dass die entweder jetzt noch weiteren Stürmen, heute ist ja wieder sehr windig, zum Opfer fallen, oder aber, dass wenn die Witterung so ist, wie sie 2018 und 2019 gewesen ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die so exponiert, wie sie da stehen, eben auch dem Borkenkäfer zum Opfer fallen werden.
Morituri te salutant.
Die Todgeweihten grüßen dich. 180.000 Hektar Freifläche sind durch die Brand-, Insekten-, Sturmschäden entstanden. Freifläche klingt so schön. Tatsächlich ist das ein besonders trauriger Anblick, denn dort steht kein Baum mehr, nur noch Stümpfe. 70 Millionen Festmeter Schadholz bundesweit sind die Folge.
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Diskussionspapier zum Nationalen Waldgipfel, 25.09.2019. Wald und Holz sind für den Klimaschutz unverzichtbar. Wald- und Forstwirtschaft sind wie kein anderer Sektor mit dem Klima verbunden. Während der Erhalt der Wälder sowie eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holznutzung das Klima positiv beeinflussen, wirken sich Klimaänderungen, wie durch die aktuellen Wetterextreme sichtbar, negativ auf die Entwicklung unserer Wälder aus.
52 Millionen Tonnen CO2 entzieht der deutsche Wald jährlich der Atmosphäre und mindert die Emission damit um 6%. Doch wenn Bäume durch den Klimawandel, durch Hitze und Trockenheit geschädigt sind, dann können sie eben auch nicht mehr zur Senkung des CO2-Ausstoßes beitragen. Jetzt erklärt eine Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich, dass Bäume helfen könnten, das Klima zu retten. Mit einer weltweiten Aufforstung von Wäldern auf einer Fläche von 0,9 Milliarden Hektar, ein Gebiet von der Größe der USA, könnten 2/3 der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen aufgenommen werden, heißt es in der Studie. In einer Medienmitteilung der ETH wird deren Leiter, Professor Tom Crowther, so zitiert.
Wir alle wussten, dass die Aufforstung der Wälder einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, aber bislang war unklar, wie groß der Effekt wäre. Unsere Studie zeigt deutlich, dass Flächen zu bewalden ein wirksames Mittel wäre, um Kohlenstoff in der Atmosphäre zu reduzieren. Allerdings müssen wir schnell handeln, denn es wird Jahrzehnte dauern, bis die Wälder reifen und ihr Potenzial als natürliche CO2-Speicher ausschöpfen.
Die Studie zeigt auch, wo eine Aufforstung möglich ist. Russland wäre am besten geeignet. Dann die USA, Kanada, Australien, Brasilien und China. Rettung naht. Die Welt horcht auf. Doch nachdem die Studie relativ schnell auch eine Debatte in Wissenschaftskreisen auslöste, mussten die Forschenden einige Formulierungen korrigieren. So wird nun zum Beispiel nicht mehr behauptet, dass die Aufforstung die effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel sei.
Das, was in der Studie gemacht wurde, war eben wirklich eine Abschätzung des Potenzials, was theoretisch möglich wäre.
Die Presseabteilung der ETH lehnt den Wunsch nach einem Interview mit dem Studienleiter ab.
Da es einige Diskussionen um die Studie von Herrn Crowther gegeben hat, hat er sich deshalb dazu entschlossen, zurzeit keine weiteren Medienanfragen zu beantworten.
Stattdessen findet das Gespräch mit Harald Bugmann, Professor für Waldökologie an der ETH Zürich statt, der nicht an der Studie beteiligt war und auch zu ihren Kritikern zählt.
Bäume, die man pflanzt, nehmen Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und das ist sicher eine positive Wirkung. Bäume kühlen durch ihre Transpiration das lokale Klima, aber Wald hat je nachdem, wo er steht, auch noch andere Wirkungen auf das Klima. Beispielsweise in der Tundra, wo im Winter Schnee liegt, ist die Abstrahlung sehr groß. Wenn wir aber dort Bäume haben, die den Schnee auf den Kronen relativ rasch verlieren, dann sind diese Kronen dann dunkel und nehmen Wärme auf. Das heißt, je nachdem, wo der Wald steht, hat er auch eine erwärmende Wirkung auf unser Klima in Bodennähe und nicht nur eine kühlende durch die Kohlenstoffaufnahme. Und das haben sie nicht berücksichtigt.
Auch methodische Rechenfehler habe es gegeben.
Es ist auch so, dass ein Teil des Potenzials, das die Autoren hier ausgerechnet haben, tatsächlich größerflächig erreichbar wäre, aber es ist einfach viel weniger. Und errechnet wurde in dieser Studie, dass man 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die neu zu pflanzenden Wälder reinbringen könnte. Die vermutlich effektive CO2-Reduktion aus der Atmosphäre, die man bewirken könnte, sind aber nicht 200, sondern nur 20 Milliarden Tonnen. Die Jahresemissionen, die wir verursachen als Menschheit auf dem Globus, also pro Jahr, sind 10 Milliarden Tonnen. Also das heißt, wir würden 2 Jahresemissionen durch so ein Aufforstungsprogramm eliminieren können. Wir würden 2 Jahre Zeit sparen. Und das ist natürlich schon ziemlich mickrig.
Für Harald Bugmann hat nicht die weltweite Aufforstung, sondern die Umwandlung der Rheinbestände in Mischwälder oberste Priorität.
Das Risiko, dass eine Plantage aus einer einzigen Art aufgrund eines Sturmereignisses, von einem Insektenbefall, wegen eines Pilzes, wegen Trockenheit abstirbt und danach kein Wald mehr da ist und damit auch kein Ertrag mehr da ist, ist einfach viel größer, als wenn ich verschiedene Baumarten habe. Das ist ein Thema, das in die Köpfe rein muss. Es ist nicht primär eine wissenschaftliche Frage, was jetzt da genau zu machen wäre, sondern es geht darum, dass die Forstwirtschaft natürlich auch sehr durch Traditionen geprägt ist und wir machen Plantagen seit dem 18. Jahrhundert und von den Plantagen wegzukommen in Richtung eines gemischten Waldes ist etwas, das den Leuten psychologisch schwerfällt. Es ist nicht etwas, das wirtschaftlich a priori ein Problem wäre.
Harald Bugmanns eigene Forschung findet selten den Weg in die Medien. Er beschäftigt sich mit Modellierungsstudien, sei es über Computermodelle oder die Auswertung von empirischen Daten, die zum Teil bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um in die Zukunft der Wälder zu schauen.
Mich interessiert, wie sehen die Wälder im 22. Jahrhundert aus und nicht nur in 2 Jahren. Weil es für die Planung der Bewirtschaftung der Wälder wichtig ist zu wissen, in welcher Richtung die Entwicklung auch langfristig gehen wird, damit man die nächsten 50 bis 100 Jahre planen kann. Das ist der Planungshorizont in der Forstwirtschaft, in der realen draußen. Wir haben im Moment das politische Ziel 2050 netto null. Wenn man das effektiv erreicht, dann kann man die Prognose von plus 4,2 Grad, um bei der Zahl zu bleiben, die kann man dann rauchen, weil dann wird das mit Bestimmtheit nicht eintreten. Das heißt, je nachdem, wie wir uns als Menschheit positionieren werden und was dann mit dem Klima exakt passieren wird, erleben wir in Bezug auf das Klima irgendwas zwischen keine große Veränderung bis zu sehr drastischer Veränderung. Das heißt, wenn wir jetzt Baumarten einbringen, die für ganz bestimmte Klimaverhältnisse geeignet sind und nur für diese, dann werden wir jetzt in Zukunft ein Problem haben. Das heißt, wir brauchen eine Strategie, die verschiedene mögliche Klimazukünfte zulässt und vom Baumartenspektrum her darauf eingerichtet ist.
Den Besitzern von Wäldern mit Reinbeständen rät er, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen.
Die Plantagen, die jetzt noch stehen, die den Sommer 2018 überlebt haben, da sollte man eine Risikoanalyse machen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie die nächsten 20, 30 Jahre überleben oder einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie ohnehin ernten möchte. Und dann kann man überlegen, will ich die vorher ernten, dann verliere ich einen gewissen Ertrag, weil ich nicht so viel Holz rausbekomme, aber ich habe dafür noch einen Ertrag und im anderen Fall, wenn sie dann abbrennen, dann habe ich nichts mehr. Also das sollte man bestandesweise anschauen, lasse ich den stehen oder verführe ich ihn früher, als ich das normalerweise tun würde, in einen Mischbestand. Und die Entwicklung hin zu Mischbeständen finde ich wirklich eine gute Sache.
Diese Fichtengruppe, die sind überwiegend von dem Borkenkäfer befallen, der sich hier im letzten Jahr eingebohrt hat. Und das zeigt sich daran, dass einerseits auf größeren Flächen des Stammes die Rinde abblättert, aber andererseits die Baumkrone tatsächlich auch noch grün ist. Also die Nadeln haben zwar einen leichten Braunstich, das sieht man schon, aber so aus der Ferne betrachtet würde man das jetzt erstmal nicht erkennen. Und das ist eben auch das, was die Sache so schwierig macht, weil wir Förster bestrebt sind, diese Bäume, in die der Borkenkäfer sich eingebohrt hat, möglichst schnell zu finden und aus dem Wald zu bringen, bevor sich die darin entwickelnden Borkenkäfer aus dem Stamm ausbauen und neue Fichten befallen.
Ein scharfer Wind weht. Der Förster Matthias Assmann warnt vor herabfallenden Ästen. Ein trauriger Gang durch den Wald zurück zum Auto.
Es ist tatsächlich so, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre uns Förster zunehmend besorgt werden lässt, wenn wir hören, dass es wieder windig werden soll. Eigentlich immer gibt es große Sturmereignisse. Auch der Borkenkäfer hat schon zahlreiche Löcher in die Wälder gefressen. Und an diesen Rändern sind die Wälder besonders instabil und besonders anfällig für Sturmschäden. Und deswegen betrachten wir auch solche, ja, fast leichten Lüftchen wie heute schon mit wachsender Sorge.
Wie so Stille in den Schlünden, abendlich nur rauscht der Wald. Lebe wohl, du schöner Wald.
Trotz aller Sorge schaut der Förster aber positiv in die Zukunft seines Mischwaldes. Immer wieder laufen wir an einer Art Buchen-Kindergarten vorbei. Die Folge der natürlichen Waldverjüngung. Die Buchen verteilen ihren Samen rund um ihren Stamm. Werden sie gefällt, ob nun von Menschenhand oder vom Sturm, fällt das Sonnenlicht auf den Waldboden und die kleinen Bäume beginnen zu wachsen.
Wir werden immer Stürme haben und wir werden auch immer Borkenkäfer oder andere Schadereignisse haben, die im Wald ihre Spuren hinterlassen werden. Die Frage ist eben nur, was das mit dem Wald macht. Man nennt das in der Ökologie Resilienz, also die Fähigkeit des Waldes, nach einer eingetretenen Störung wieder in den vorherigen Zustand sozusagen zurückzufinden. Und da, glaube ich, ist das Löwe-Programm schon ein richtiger Weg, um eben solche Waldökosysteme so zu bewirtschaften und so zu entwickeln, dass sie eben zukünftig besser auf solche Ereignisse vorbereitet sind.
Waldsterben 2.0. Unter den Wipfeln ist keine Ruhe. Das war ein Feature von Nora Bauer. Die Redaktion hatte Carsten Burtke. An der Technik saß Jens Müller. Es sprachen Janina Sachau und Markus Scheumann. Regie: die Autoren.